1966, kurz vor Mitternacht in der Nähe von Palo Alto, Kalifornien. Bill Pitts schlendert eine stille, mondbeschienene Straße entlang. Er hat sie eben entdeckt und folgt ihr nun bis zu einem niedrigen, halbrunden Gebäude. Seit 2 Jahren studiert er in Stanford, aber er kennt das Gebäude nicht und weiß auch nicht, was sich darin befindet. Das macht ihn neugierig, denn er streift gerne in abgesperrten Bereichen der Universität herum und genießt den Kick, unerlaubt irgendwo einzusteigen. Er hat schon manches Schloss geknackt, ist auf den Hoover Tower geklettert und ist auf Entdeckungsreise im Tunnelsystem unter dem Campus gegangen. Sein Herz schlägt schneller, als er oben auf dem Hügel ankommt. Und er erstarrt, als er das Gebäude dort sieht. Da brennt Licht. Vorsichtig nähert er sich dem Eingang, checkt die Tür. Sie ist offen. Keine Herausforderung für ihn. Aber wenn er schon mal da ist, möchte er sich auch umsehen. Er klemmt seinen Uni-Ausweis an seine Lederjacke und schleicht durch den Gang. Alles menschenleer. Pitts steuert auf die große Doppeltür in der Mitte des Gebäudes zu. Darüber steht Haupthalle. Er drückt sie auf und meint, in die Zukunft eingetreten zu sein. Ein riesiger, fensterloser Raum, erhellt von kaltem Neonlicht. Eine riesige Rechenanlage ist zu sehen. Große blaue Schränke voller Computerelektronik erstrecken sich an den Wänden. Oben an jedem Schrank blinken LED-Lichter, wie auf der Brücke von Raumschiff Enterprise. An einem Tisch neben einem der Computerschränke sitzen 2 Männer, gebannt vor einem runden Monitor, und gestikulieren wild. Pitts steht mit offenem Mund da, bis ein weiterer Mann ruft:
Hey, kann man behilflich sein? Komm ruhig rein.
Was ist denn das hier?
Sale, das künstliche Intelligenzlabor von Stanford.
Einer der Männer am Monitor ruft:
Verflixt!
Was machen die denn da? Die spielen Space War, ein Computerspiel.
All das hier, um ein Spiel zu spielen?
Der Mann kichert.
Ja, nach der Arbeit dürfen wir das.
Pitts ist sprachlos. 1966 gelten Computer als nüchterne Zahlenfresser, ernsthafte Maschinen, mit denen ernsthafte Menschen im Namen der Wissenschaft, Wirtschaft oder Landesverteidigung arbeiten. Aber ein solches Elektronengehirn als Spielzeug zu verwenden? Vor 10 Minuten noch wollte er in das Labor einbrechen. Jetzt denkt er daran, diesen Spielen zum Ausbruch zu verhelfen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Innovationen. Heute sind Videogames allgegenwärtig, auf dem Fernseher, in unseren Computern und per Smartphone sind sie immer und überall zur Hand. Aber woher kommen sie? Wie haben sie unsere Bildschirme erobert? Diese Serie dreht sich um die Innovationen, die die Videospielinvasion erst ins Rollen gebracht haben. Es begann in den 50ern und 60ern, als die ersten Programmierer zum Spaß für sich selbst Computerspiele schrieben. Kaum jemand kann sich vorstellen, dass es so etwas jemals außerhalb von Rechenzentren geben würde. Die Rechner sind riesengroß, kosten Millionen und Mikroprozessoren sind noch nicht erfunden. Aber von solchen Nebensächlichkeiten lassen sich die Pioniere der Videogame-Branche nicht bremsen. Was wie eine Science-Fiction-Vision wirkte, hat nicht nur die gesamte Unterhaltungsindustrie umgekrempelt, sondern auch den Weg für die Technologiemogulen des Silicon Valley geebnet. In dieser Serie verfolgen wir die Entwicklung der Videogames. ...1968 parkt Bill Pitts gerade sein Auto vor dem KI-Labor von Stanford in Palo Alto, Kalifornien. Er wendet sich aufgeregt an seinen Kumpel, Hugh Tuck.
Es wird dir gefallen.
Tuck ist schlank und trägt eine Brille mit runden dunklen Gläsern. Pitts freut sich, dem Freund, der an einer anderen Uni studiert, endlich wiederzusehen.
Okay, darum bist du also zu Hause nie zu erreichen. Ja, komm mal mit.
Pitts führt ihn in das halbrunde Gebäude. Seitdem er es entdeckt hat, hat es ihn in seinen Bann geschlagen. Der Chef des Labors lässt ihn an die Computer, wenn die Forscher sie nicht gerade nutzen. Pitts schwänzt also seine Seminare und verbringt die Nächte lieber hier. Stolz führt er seinen Freund herum. Im Gang zur Haupthalle begegnen sie einem Mann Mitte 60. Pitts raunt Tuck zu:
Arthur Samuel, das ist eine Legende. Ihm schweben Maschinen vor, die selbst lernen können. Ja, stell dir vor, er hat mal ein Computerprogramm geschrieben, das Dame spielt. Und ich darf ihm dabei helfen.
Kann der Rechner denn noch andere Spiele?
Pitts grinst.
Allerdings, ich muss dir Space War zeigen. Das ist genial. Man spielt es auf dem Bildschirm. Total abgefahren.
Er setzt den Freund vor einen Monitor.
So, ich hol mal die Steuerung, warte.
Tuck starrt auf den Monitor. Er ähnelt einem Fernseher, ist aber rund, nicht eckig. Es sieht eher aus wie ein Radarschirm. Pitts bringt zwei kleine Holzkästchen mit Schaltern und Knöpfen. Er steckt sie an und gibt eines davon an Tuck weiter.
Also, bei Space War geht es um einen Kampf im Weltall. Du gegen mich. Jeder von uns steuert ein Raumschiff. Mit den zwei Knöpfen kannst du es nach links oder nach rechts lenken. Diese Schalter hier sind für vorwärts und rückwärts. Und damit feuert man. Verstanden?
Ich glaube ja.
So, ich muss das Spiel laden und dann geht's los.
Pitts nimmt einen gefalteten Papierstreifen und füttert ihn in den Computer. Die Maschine zieht den Papierstreifen ein. Nachdem sie den Code gelesen hat, in Form von Löchern in den Streifen gestanzt, erwacht der Monitor zum Leben. Tuck starrt auf das Monitorbild. Dort sind ferne Sterne zu sehen und in der Mitte eine schnell pulsierende blau-weiße Masse.
Und das? Das ist die Sonne. Die übt Schwerkraft aus. Du darfst nicht zu nah rankommen, sonst zieht sie dich an und du stirbst. Bereit?
Tuck nimmt die Steuerung in die Hand.
Okay, ich bin bereit.
Auf Knopfdruck erscheinen plötzlich zwei leuchtend blau-weiße Raumschiffe. Eines ist lang und schmal wie eine Rakete, das andere rundlicher, wie aus einem Science-Fiction-Groschenheftchen. Tuck drückt auf den Vorwärtsknopf und verfolgt atemlos, wie seine Rakete beschleunigt. Er kontrolliert tatsächlich das Geschehen auf dem Monitor. Begeistert verfolgt er den Flug quer über den Monitor, bei dem ein Funkeln wie bei einem Sternwerfer und eine gelb-grüne Rauchwolke zurückbleiben. Fasziniert lässt er die Rakete mal nach links, mal nach rechts fliegen. Dann reißt er sich von dem Anblick los und beginnt auf Pitts zu feuern. Auf Knopfdruck kommt ein schmaler Punkt aus seinem Raumschiff, der auf das von Pitts zusteuert. Aber dann fängt die Sonne sein Raumschiff ein. Es lässt sich nicht mehr steuern.
Ah, verdammt.
Pitts kurft flink um die Sonne herum, positioniert sich hinter Tucks Rakete und drückt wild auf dem Feuerknopf herum. Die Rakete zerbirst still in einer Wolke leuchtender Pixel. Die nächsten 2 Stunden nehmen die beiden Freunde keinen Blick vom Monitor und sind in einer virtuellen Schlacht im Weltall gefangen. Dann fragt Tuck neugierig nach.
Genial. Wer hat das gebaut?
Pitts deutet auf einen etwa 30-Jährigen am anderen Ende des Raumes.
Der Typ da drüben. Wir nennen ihn Slug. Aber eigentlich heißt er Steve Russell. Der hat das Spiel 1962 mit Freunden am MIT geschrieben. Und er hat das mit hier rübergebracht. Angeblich ist es überall in den Rechenzentren verbreitet.
Tuck schaut Pitts an.
Wenn wir Space War auf Spielautomaten in eine Spielhalle bringen könnten, wären wir reich. Das ist viel besser als Flippern oder Schießbuden. Ja, den Leuten würde tatsächlich die Kinnlade runterfallen.
Pitts hat recht. In den späten 60ern gibt es in Vergnügungsparks und Spielhallen keine Bildschirme, nur elektrisch betriebene mechanische Spiele. Zum Beispiel Flipperautomaten oder eben noch Schießbuden. Neben denen würde Space War aussehen wie aus dem All herbeigebeamt. Tuck beginnt nachzudenken.
Aber im Ernst, ginge das?
Pitts verneint.
Nein, das ist unmöglich. Die Computer hier kosten mindestens $500,000. Und die sind ja so groß, dass die ganze Spielhalle schon allein damit voll wäre. Egal. Willst du eigentlich ein Bier?
Pitts und Tuck vergessen ihre spontane Idee wieder. Doch als Pitts 2 Jahre später einen Artikel liest, erkennt er, dass sich durch die allerneuesten Entwicklungen alles verändern könnte. Kurz danach ruft er Tuck an.
Hugh,
Hier ist Bill. Hör mal her. Die Digital Equipment Corporation bringt einen neuen Computer heraus, ja? Den PDP-11.
Gut, okay. Na und?
Ja, das ist ein Minicomputer. Nur ungefähr so groß wie ein großer Schreibtisch. Und der kostet auch nur $20,000.
Okay.
Ja, aber versteh doch. Mit so einem Computer können wir Space War in die Spielhallen bringen.
Jetzt dämmert es, Tuck.
Echt?
Ja, ich habe nachgeforscht. Es gibt billigere Computer, aber keiner ist leistungsfähig genug für Space War.
$20,000 ist aber immer noch jede Menge Geld. Ein Flipperautomat kostet bestimmt sehr viel weniger.
Ja, ja, das stimmt. Aber auf dem PDP-11 könnten wir sogar 4 Space War-Spiele auf 4 Monitoren gleichzeitig laufen lassen. Ja, ein Spiel dauert eine Minute. Bei 4 Spielen und je 2 Spielern, die jeder 10 Cent bezahlen, macht das
$48 die Stunde.
Ja, und nach einer Weile hätten wir die Anschaffungskosten locker wieder reingeholt.
Ja, das könnte funktionieren. Space War ist so gut, das würden die Leute permanent spielen wollen, oder?
Ja, 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 ganz genau. Wir müssten nur das Geld auftreiben, um einen PDP-11 zu kaufen und das auszuprobieren.
Tuck überlegt kurz.
Meine Familie würde uns vielleicht das Geld leihen. Ich ruf gleich mal an. Und ich melde mich gleich wieder bei dir, ja? Bis gleich.
Die beiden sind wild entschlossen. Doch nicht nur sie träumen davon, Space War unter die Massen zu bringen. 1970, Santa Clara, Kalifornien. Nolan Bushnell und Ted Dabney verbringen ihre Mittagspause in einer neuen Pizzeria. Beide arbeiten bei Ampex, einer Firma für Tonband und Videogeräte. Doch die beiden sind grundverschieden. Bushnell ist 27, mit struppigen, kinnlangen Haaren und dem Kopf voller Träume. Der 6 Jahre ältere Pragmatiker Dabney trägt Brille und einen gepflegten Schnauzer. Eine gute Kombination, denn Bushnell entwickelt ständig neue große Ideen und Dabney versucht dann etwas Brauchbares daraus zu machen. Dabney studiert ein Pizzastück und beißt dann ab.
Hm, ganz gut. Ja, ein bisschen fettig. Was meinst du? Ja, ja, ist okay.
Dabney staunt, denn so wortkarg urteilt sein Kollege selten. Die beiden sind auf Beobachtungsmission. Bushnells neueste Idee ist eine Kette von Pizzerien mit Münzautomatenspielen. Den Kindern würden die Spiele gefallen und die Eltern hätten eine Weile lang ihre Ruhe. Sie wollen also lernen, wie Pizzerien organisiert sind. Doch Bushnell ist mit seinen Gedanken ganz woanders.
Hey, was ist los, Nolan? Woran denkst du denn?
Bushnell legt sein Pizzastück ab und sieht Dabney an.
Vor ein paar Tagen hat mich ein Freund mit ins Rechenzentrum von Stanford genommen, wo er arbeitet. Genau. Wir haben ein Spiel auf dem Computer gespielt. Das heißt Space War. Und es ist fantastisch. Es geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf.
Dabney ahnt, dass noch etwas kommt. Er lehnt sich zurück und hört zu. Das gefällt ihm an Bushnell, denn er weiß nie, was dem Kerl als nächstes einfallen wird.
Damals, an der University of Utah, habe ich im Sommer mal in einem Freizeitpark gejobbt und mich dabei um die Spielautomaten gekümmert. Ich bin mir sicher, wenn wir Space War dahin bringen würden, würden die Leute komplett ausflippen und ihren letzten Cent dafür ausgeben. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, wäre dieses Spiel sofort ein Riesengeschäft.
Dabney hakt ein.
Aber Computer sind irre teuer. Damit kannst du nicht in einer Spielhalle Geld verdienen.
Bushnell zieht ein Stück Papier aus seiner Tasche.
Ja, ja, das dachte ich auch, bis ich das hier entdeckt habe.
Erreicht Dabney die Werbung für einen neuen Computer namens Data General Nova. Kostenpunkt $4,000.
Es ist halt nicht der leistungsfähigste Computer, aber der billigste. Und wenn wir darauf 4 Spiele gleichzeitig laufen lassen würden, würde er sich amortisieren. Damit könnten wir eine Menge Geld verdienen. Aber ich bin halt kein Programmierer. Kennst du dich mit Computern aus? Nee, aber Larry Bryan, der bei uns im Büro, der schon, soweit ich weiß. Ja.
Bald darauf überreden die beiden Bryan, in ihr Geschäft einzusteigen. Bushnell kümmert sich um die Elektrik, Dabney um das Visuelle und Bryan programmiert das Spiel. Der Wettlauf hat also begonnen. Wer schafft es zuerst mit Space War in die Spielhallen und Arcades? Die Rivalen gehen dabei recht unterschiedliche Wege. Die einen wollen die Zukunft der Computerspiele mit den damaligen Hochleistungsrechnern schaffen. Die anderen setzen auf eine möglichst einfache Technik, die schon bald alle im Haus haben. Januar 1971. Nolan Bushnell sitzt niedergeschlagen zu Hause auf dem Sofa und starrt auf den Fernseher, ohne darauf zu achten, was dort eigentlich läuft. Stattdessen denkt er an Space War. Sein Plan, den 4000-Dollar-Computer von Data General Nova in die Spielhallen zu bringen, ist gescheitert. Bald hatte sich herausgestellt, wo der Haken dieses Computers lag. Er lief zu langsam. Jedenfalls nicht schnell genug, um das Bild auf dem Monitor rasch genug für ein Spiel wie Space War aufzubauen. Und monatelang hat er nach einer Lösung gesucht, mit Transistoren und anderen elektronischen Bauteilen. Er hat Schaltkreise gebaut, um den Computer aufzupeppen. Etwa um Sterne im Hintergrund getrennt zu berechnen, ohne Nova zu belasten. Doch das reicht nicht. Ein schnellerer, teurerer Computer muss her. Aber Bushnell ist auch klar, dass ein teurer Rechner den Spielhallenbesitzern kaum zu verkaufen wäre. Er ist mit seiner Idee wohl zu früh dran gewesen. Irgendwann würde es bestimmt billigere und schnellere Computer geben, um Space War in einer Spielhalle zu spielen. Aber jetzt, 1971, ist das noch Zukunftsmusik. Er starrt auf dem Fernseher und stutzt. Das Bild ist nicht mehr stabil und fängt immer wieder zu laufen an, bevor es sich dann wieder fängt. Er kniet sich vor den Fernseher und dreht an den Knöpfen am Bildschirm. Neben denen für die Kanaleinstellung und die Helligkeit ist da einer für den vertikalen Bildlauf. Dieser Knopf und der für horizontalen Bildlauf ist allen Besitzern von Fernsehgeräten in den frühen 70ern wohl bekannt. Sie müssen immer wieder per Hand dafür sorgen, dass das Bild stabil bleibt. Bushnell dreht an dem Knopf. Und er hat eine geniale Idee. Er geht zum Telefon und ruft Dabney an.
Hallo, hier ist Dabney.
Hey, hier ist Nolan. Ich habe eine Idee. Du kennst doch die beiden Knöpfe für Bildstabilisierung am Fernseher, oder?
Ja, klar.
Okay, wie funktioniert das? Wie bewegt sich das Bild, wenn ich das einstelle?
Ja, also die Kathodenröhre verliert die Synchronisierung mit dem ankommenden Bild und stellt deshalb den oberen Rand immer zu weit unten dar. Und mit dem Knopf kann man das wieder synchronisieren.
Ah, man kann also ein Bild auf einem Bildschirm ohne einen Computer verschieben. Könnten wir damit nicht Space War hinkriegen?
Das Spiel mit Hardware und nicht mit Software machen? Also ein Computerspiel ohne Computer?
Er hält inne und überlegt.
Das könnte funktionieren. Wenn wir eine Platine mit einem Videogenerator bauen, der einen Punkt auf dem Bildschirm erzeugt und ihn mit einem Timer dann aus dem Takt bringen, sodass der Punkt auf dem Bildschirm wandert.
Bushnell unterbricht.
Ja, und wenn das funktioniert, erzeugen wir mit weiteren Schaltkreisen einfach mehr Punkte. Also zum Beispiel Raumschiffe.
Ja, das wär's, Nolan.
Okay, diese Technik gibt es ja schon. Wir brauchen gar keinen Computer.
Das ist der Durchbruch. Anstatt ihr Spiel zu programmieren, löten und verdrahten Bushnell und Dabney es aus gewöhnlichen elektronischen Komponenten, wie Widerständen, Dioden und Transistoren. Statt Software zu bauen, erzeugen sie eine elektrische Lösung. Bald gibt es einen Prototypen. Ein Schaltkreis erzeugt einen einsamen Punkt auf einem Fernsehbildschirm. Und mit Drehknöpfen lässt er sich bewegen. Sie nennen es Spot Motion, Punktbewegung. Die Technologie ist viel billiger als Computer, die Bauteile kosten im Elektronikladen nur wenige Cent. Und plötzlich ist die vermeintlich noch Jahre entfernte Videospielrevolution sofort greifbar. Bushnell und Dabney brauchen jedoch noch Zugang zu den Spielhallen. Im Februar 1971 muss Nolan Bushnell in Mountain View, Kalifornien, zum Zahnarzt. Er liegt auf dem Behandlungsstuhl mit Watte im Mund und blinzelt ins Licht der Lampe über ihm. Der Zahnarzt beugt sich über ihn.
Bitte weiter öffnen.
Okay.
Der Zahnarzt hält ihm den Spiegel in den Mund.
So, was machen Sie jetzt eigentlich nochmal genau, Mr. Bushnell?
Elektrotechnik.
Der Arzt nimmt den Spiegel raus.
Wie war das bitte? Entschuldigung.
Elektrotechnik.
Ah, ja. Und, interessante Projekte?
Ja, ich baue gerade Spiele für Spielhallen, die auf einem Fernsehbildschirm laufen.
Bitte öffnen.
Der Zahnarzt nimmt die Watte mit der Pinzette aus Bushnells Mund.
So, fertig. Bitte ausspülen.
Bushnell setzt sich auf und spült. Der Zahnarzt macht dann an seinem Schreibtisch einige Notizen.
Ein TV-Spiel also. Ich glaube, ich habe noch nie eins gesehen. Ja, klar. Es ist ja auch das allererste. und das wird die Spielhallen total verändern. Allerdings suche ich immer noch einen Hersteller, der sie erstmal dorthin bringt.
Der Zahnarzt sieht auf.
Ich habe da einen Patienten, mit dem Sie vielleicht mal reden sollten. Der arbeitet bei einer Firma namens Nutting Associates. Die bauen Münzautomaten für ein Glücksspiel. Hier ist seine Nummer.
Ein paar Tage später sitzt Nolan Bushnell bei Nutting Associates und bereitet die Vorführung seiner Erfindung vor. Der 45-jährige Firmengründer Bill Nutting sieht ihm zu. Er war früher Militärpilot und ist 1967 ins Geschäft mit Spielautomaten eingestiegen. Sein erstes Spiel, Computer Quiz, war ein großer Erfolg. Trotz des Namens befand sich allerdings in diesem Spielautomaten kein Computer, nur ein Dia-Projektor. Dennoch war er eine Sensation. Nutting verkaufte mehr als 4000 Computer-Quiz-Geräte an Spielhallen. Mehr als doppelt so viel wie Top-Flipper-Automaten. Er braucht jedoch dringend einen neuen Verkaufshit. Vielleicht hat ja die Idee von Bushnell das Potenzial dazu? Bushnell schaltet den Fernseher an.
So, es kann losgehen.
Nutting beugt sich gespannt vor. Bushnell dreht an der Kanalwall, aus dem Rauschen wird eine stille schwarze Fläche mit einem unscharfen weißen Punkt in der Mitte. Bushnell stellt den Punkt mit dem Drehknopf scharf. An einem Gerät, das mit dem Fernseher verbunden ist, dreht er einen weiteren Knopf. Der Punkt bewegt sich nach rechts. Mit einem dritten Knopf wandert der Punkt nach oben. Nutting ist verblüfft. Bushnell reicht ihm das Steuergerät.
Probieren Sie doch mal.
Nutting dreht die Knöpfe. Ein Spiel kann man es jetzt nicht wirklich nennen, aber ein Bild auf dem Fernsehbildschirm zu steuern, fühlt sich an wie Zauberei. Er wendet sich an Bushnell.
Unglaublich.
Bushnell lächelt.
Ich nenne es Spot Motion. Damit kann man TV-Spiele für Spielhallen konstruieren. Und als erstes werde ich ein Raketenspiel entwickeln, bei dem man im All ein anderes Raumschiff abschießen soll.
Nutting versucht es immer noch zu verstehen.
Wie geht das?
Bushnell bleibt lieber vage. Er hat noch kein Patent.
Also es basiert auf von mir konstruierten elektronischen Schaltkreisen. Es funktioniert mit jedem Fernseher und wird ganz sicher das Geschäft der Spielhallen komplett revolutionieren. Alle werden TV-Spiele haben wollen.
Nutting ist davon überzeugt.
Gut, ich bin beeindruckt. Wie viel wollen Sie für diese Technologie haben?
Bushnell versucht zu pokern.
Nee, das ist nicht zu verkaufen.
Nutting wird ernst.
Nein. Nennen Sie mir mal einen Preis. Sie zeigen mir das ja nicht zum Spaß, oder?
Bushnell will keinesfalls überstürzt verkaufen, was er für den künftigen größten Hit der Spielhallen seit dem Flipper-Automaten hält.
Die Technologie ist unverkäuflich, aber die Lizenz für das Spiel, das ich mit Ihnen herausbringe.
Nutting zögert. Die Technologie ist interessant, aber ein Spiel ist das noch lange nicht. Auf was lässt er sich hier überhaupt ein?
Ich denke darüber nach und melde mich.
Am nächsten Tag ruft Nutting Bushnell zu Hause an.
So, ich mache Ihnen mal ein Angebot. Ich stelle Sie an, Sie werden mein Chefingenieur und entwickeln das Spiel bei mir. Ich verdopple Ihr Gehalt bei Ampex.
Okay, einverstanden. Unter drei Bedingungen.
Okay, welche?
Erstens, Spiel und Technologie bleiben mein Eigentum. Ich arbeite bei Ihnen, aber nur außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Und ich nehme kein Geld für die Entwicklung.
Okay, was noch?
Sie kriegen die exklusive Lizenz, das Spiel herzustellen und zu verkaufen. Ich bekomme 5% vom Gewinn.
Nutting verzieht das Gesicht. Aber dieses erste TV-Spiel könnte seine Firma retten.
Na gut, und drittens?
Bushnell überlegt fieberhaft. Er hatte sich ursprünglich nur zwei Bedingungen zurechtgelegt.
Und ich will einen Firmenwagen.
Nutting sagt nichts. Bushnell wartet gespannt. Endlich bricht der Unternehmer sein Schweigen.
Also gut, ein Wagen. Ich schicke Ihnen den Vertrag rüber.
März 1971, Sunnyvale. Der letzte Arbeitstag von Nolan Bushnell bei Ampex. Ted Dabney beobachtet, wie sein Kollege persönliche Sachen in einer Schachtel verstaut.
Ich werde dich vermissen, Nolan.
Bushnell schaut auf.
Ja, aber dann komm doch einfach mit zu Nutting.
Dabney streicht über seinen Schnauzbart.
Ja, du warst doch erst neulich noch auf dem College. Aber ich bin seit 10 Jahren hier bei Ampex. Und ich habe hier meinen sicheren Job. Ein Wechsel wäre mir einfach zu riskant.
Bushnell sieht ihn verständnislos an.
Na gut, aber in deiner Freizeit hilfst du mir weiter bei dem Projekt, ja? Ja, na klar, ist ja immer noch unser Projekt.
Die nächsten Monate werden anstrengend für Bushnell. Tagsüber kümmert er sich um technische Probleme bei Nutting Associates. Und abends arbeitet er mit seinem neuen Spiel an der künftigen Videogame-Revolution. Aus dem Punkt auf der Bildfläche wird ein Raumschiff. Töne kommen dazu. Und Bushnell bastelt aus Knetmasse das Modell eines futuristischen Gehäuses für das Spiel. Nutting tauft es Computer Space, angelegt an den Vorgänger Computer Quiz. Als er sieht, wie schnell Bushnell mit dem Spiel vorankommt, überwindet Dabney seine Ängste. Im Sommer 71 kündigt er bei Ampex und wechselt ebenfalls zu Nutting Associates. Schritt für Schritt wird Bushnells Traum vom ersten Münzautomaten-Videogame Realität. Doch dann bekommt er Wind von seinen Konkurrenten, die ebenfalls versuchen, Space War in die Spielhallen zu bringen. Die Nachrichten jagen ihm kalte Schauer über den Rücken. 2 Jahre schon versucht er, seinen Traum wahrzumachen, ganz im Vertrauen auf seinen Vorsprung. Was aber, wenn die anderen ihm voraus sind? An einem Augustabend 1971 führt in Mountain View, Kalifornien, ein Wachmann Bill Pitts und Hugh Tuck durch das Gebäude von Nutting Associates. Die beiden sind nervös. Seit einem Jahr sind sie dabei, einen PDP-11-Computer zu einem Münzautomaten für Space War-Spiele umzubauen. Sie nennen es Galaxy Game und es ist fast fertig. Dann haben auch sie davon gehört, dass jemand an genau demselben Projekt arbeitet. Und dieser jemand hat sie zu einem Treffen hierher eingeladen. Der Mann von der Security bringt sie zu einem Büro.
Mr. Bushnells Werkstatt.
Pitts und Tuck spähen hinein. Drinnen führt gerade Nolan Bushnell die Sonde eines Oszilloskops in die Eingeweide eines großen, futuristischen Spielautomaten ein. Pitts bleibt der Mund offen stehen. Die Maschine sieht aus wie ein Alien, mit einem Bildschirm als Gesicht.
Sagenhaft. Und das ist ihr Spiel?
Pitts streicht langsam über das ananasfarbige Fiberglasgehäuse von Computer Space mit seinen abgerundeten Kanten.
Das sieht aus wie aus Barbarella. Oh, sorry. Ich bin Bill und das ist Hugh.
Sie wissen, dass sie Konkurrenten sind. Doch angesichts dieser abgefahrenen Konstruktion ahnt Pitts, dass sie ähnlich ticken. Pitts wendet sich wieder dem Gerät zu.
Ah, okay. Sie nennen das also Computer Space. Unsere Version heißt Galaxy Game.
Bushnell überlegt, wie viel er schon preisgeben soll. Aber nach einem Jahr Entwicklungsarbeit an dem Space War Spiel interessiert ihn brennend, wie weit die anderen schon sind.
Ja, mein Boss hat den Namen gewählt. Eigentlich witzig, denn es ist gar kein Computer drin.
Pitts stutzt und sieht Bushnell an.
Wie, Moment. Space War ohne einen Computer?
Bushnell erschrickt.
Sie beide bauen einen Spielautomaten mit Computer? Ja, mit einem PDP-11. Oh, der muss ja jede Menge kosten. Wie viel denn genau?
Tuck antwortet.
Rund $20,000.
Bushnell ist irritiert.
Aber wie wollen Sie das denn je wieder reinholen? Naja, der PDP-11 kann 4 Spiele gleichzeitig steuern. Das heißt, Galaxy Game hat immer 8 Spieler. Ja, aber die spielen ja nicht andauernd und ständig.
Tuck lächelt.
Ja, das haben wir mit einkalkuliert. Der Gewinner bekommt ein Freispiel. So läuft immer was.
Bushnell lässt sich nichts anmerken. Ständig in Betrieb? Aber nur ein Spieler zahlt? Jetzt hat er keine Bedenken mehr wegen der Konkurrenz. Er bezweifelt, dass Galaxy Game jemals Profit abwerfen wird. Er wechselt das Thema.
So, jetzt mal eine Runde Computerspace spielen, hm? Ja, na klar.
Als Bushnell anschaltet, betrachtet Pitts die Steuerung.
Oh, hier ist ja nur eine. Und die andere? Wo ist denn die andere Steuerung? Oh, es gibt nur eine. Man spielt alleine.
Pitts und Tuck werfen sich einen Blick zu. Ein Einzelspieler? Space War ist doch ein Wettkampf zwischen 2 Spielern. Pitts blinzelt. Das primitive Design ist nicht zu vergleichen mit der scharfen, hochauflösenden Computergrafik, die er gewohnt ist. Plumpe fliegende Untertassen, die zwischen quadratischen Sternen hin und her fliegen. Er wendet sich an Bushnell.
Fliegende Untertassen? Aber sowas gibt's doch nicht in Space War.
Bushnell meint,
zugegeben, ja, anders als Space War, aber schon nah dran. So, hier sind 25 Cent für das Spiel.
Als er das hört, weiteten sich Tucks Augen. In jeder Spielhalle, die er kennt, kosten Spiele nur 10 Cent. Nicht 25.
Oh, Sie verlangen 25?
Ja, ich hab da mal gejobbt. Für das richtige Spiel zahlt man auch gerne mal 25 Cent.
Pitts wirft die Münze ein und startet das Spiel. Pitts sieht sein Raumschiff unbeholfen über den Bildschirm wandern. Fliegende Untertassen blinken auf. Mit den plumpen Knöpfen gelingt es ihm nicht, sich lange zu halten. Je länger er spielt, desto optimistischer denkt er an sein eigenes Spiel. Computer Space ist nur ein Abklatsch von Space War. Galaxy Game hingegen ist viel besser. In einer Spielhalle würde die Wahl der Leute bestimmt auf sein Spiel fallen. Und nicht auf das von Bushnell. Im Oktober 1971 trifft sich die Spielautomatenindustrie zur Jahresversammlung in Chicago. Im Ausstellungssaal eines Hotels konkurrieren Jukeboxes mit einarmigen Banditen und Spielzeugautomaten um die Aufmerksamkeit der Fachbesucher. Nutting Associates hofft mit Computer Space von Bushnell und Dabney den Knüller zu landen. Nach einem erfolgreichen Kurztest in einer Bar in der Nähe der Stanford University hat Computer Space nun seinen ersten großen Auftritt. Und das glitzernde Metallgehäuse des Videospielautomaten zieht die Blicke an. Ein neugieriger Spielhallenbetreiber nähert sich. Der Verkaufsleiter von Nutting stürzt sich auf ihn.
Hallo, hier ist Computer Space. Das ist der Beginn des TV-Spielzeitalters.
Der Spielhallenbetreiber stutzt.
TV-Spiel?
Ja, das ganze Spiel findet auf einem TV-Bildschirm statt. Es gibt keine beweglichen Teile, also geringe Unterhaltskosten. Kommen Sie doch mal ran, treten Sie ruhig näher.
Der Mann beobachtet die Objekte auf dem Bildschirm.
Oh, sind das UFOs?
Ja, kein Jugendlicher kann etwas widerstehen, das mit dem Weltraum zu tun hat. Und für so ein hochentwickeltes Spiel können Sie ruhig 25 Cent verlangen. Ja, Ihr Gewinn steigt raketenartig.
Okay, wie spielt man das?
Also, Sie bewegen Ihr Raumschiff über den Bildschirm und schießen die UFOs ab. Hier ist der Abschussknopf für die Raketen. Und mit diesem Knopf bewegt man sich vorwärts. Mit den anderen beiden steuert man. Weiß ist der Start.
Der Interessent drückt darauf. Ein UFO schießt bald sein Raumschiff ab.
Hey!
Sofort hat er ein neues Raumschiff. Das fliegt über den Bildschirmrand hinaus und erscheint auf der anderen Seite wieder.
Oh!
Verwirrt beginnt er zu lenken. Sein Raumschiff treibt etwas unbeholfen durchs All. Dann taucht erneut ein UFO auf und schießt es ab.
Ah, puh, aber das ist ganz schön schwierig. Ja, man muss sich erst dran gewöhnen, stimmt schon. Aber beim Test kamen $50 pro Woche zusammen. $50? Naja, was Neues ist es ja schon. Und vielleicht bringt einem das ja mehr Laufkundschaft. Okay, ich bestelle mal eins.
Am Ende sind es einige 100 Bestellungen für Computer Space. Kein absoluter Riesenerfolg, aber Nutting Associates ist gerettet. Doch gerade als die ersten Automaten aufgestellt werden, kommt auch Galaxy Game heraus. Im November 1971 gibt es im Studentenclub der Stanford University einige Aufregung. Auslöser dafür ist eine Neuigkeit im Musikzimmer. Eine aufgeregte Menge steht um einen großen Spielautomaten in einem Holzgehäuse. Alle wollen sehen, wie der Wettkampf im All ausgeht. Galaxy Game ist gerade erst aufgestellt worden, wird seitdem aber ständig belagert. Die Studenten füttern die Maschine mit 10 Cent Münzen und bekriegen sich im All, angefeuert von ihren Freunden. Im Hintergrund beobachten Pitts und Tuck begeistert das Geschehen. Sie haben es geschafft. Sie haben das Space War Spiel unter die Leute gebracht. Pitts wendet sich an Tuck.
Mit Computer Space gäbe es wohl keine solche Aufregung. Ja, der Zweikampf macht wirklich einen Unterschied.
Pitts nickt. Ein Student kommt auf sie zu und gratuliert ihnen.
Alle Achtung, mein ganzer Kurs hängt hier ab. Wir diskutieren, ob die Sterne im Hintergrund von einer echten Sternenkarte sind. Also, sieht zumindest so aus.
Pitts und Tuck sonnen sich im Erfolg. Sie scheinen den Wettkampf für sich entschieden zu haben. Nicht weit entfernt blickt auch Bushnell optimistisch in die Zukunft. Nutting Associates hat hunderte Bestellungen für Computer Space vorliegen. Doch die Stimmung in der Firma schlägt bald um. Im Dezember 1971 telefoniert Bill Nutting in seinem Büro in Mountain View mit einem Spielautomatenvertrieb.
Ich stelle mal laut, denn mein Chefkonstrukteur Nolan Bushnell hört mir zu. So, wie läuft es denn mit Computer Space bei den Spielhallenbesitzern?
Der Vertreter spricht.
Ehrlich gesagt, die sind nicht begeistert. Die Einnahmen sind viel geringer als erwartet. Und die Leute finden das Spiel verwirrend und schlicht kompliziert.
Nutting überlegt.
Beim Test im Dutch Goose hat's funktioniert.
Dutch Goose? Wo ist denn das?
Ja, das ist hier, ganz in der Nähe von Stanford.
Okay, also ein Studentenbar. Man sollte aber keinen Uni-Abschluss brauchen, um einen simplen Spielautomaten bedienen zu können.
Bushnell hakt schnell ein.
Hey, hier ist Nolan. Also man muss das im Gesamtzusammenhang sehen. Computer Space ist die Zukunft, der Beginn einer neuen Ära. Mechanische Spiele werden bald komplett Vergangenheit sein.
Echt witzig, Nolan. Aber hören Sie mal, wenn etwas keine Zukunft hat, dann TV-Spiele. Und wenn es anders kommt, fresse ich einen Besen.
Anfang 1972 werden die Bestellungen für Computer Space immer weniger. Nutting entlässt seinen Verkaufsleiter. Doch die Zahlen sinken noch mehr. Die Revolution der TV-Games läuft sich tot. Doch auch Galaxy Game kommt nicht mehr voran. Trotz einer treuen Gefolgschaft unter den technikaffinen Stanford-Studenten erweist sich Galaxy Game finanziell als Fass ohne Boden. Pitts und Tuck haben eine einzige sehr teure Maschine, aber ein billiges Spiel und keinen Vertrieb, keine Produktionskapazitäten. Und dank des kostspieligen Computers auch keine Aussichten darauf, das investierte Geld wieder einzuspielen. Galaxy Game kommt über Stanford Clubs nicht hinaus. Auch hier zündet der Funke der Videogame-Revolution nicht, wie bei Computer Space. Und Computer Space scheint sogar zu belegen, dass diese Art von Spielen für die gesamte Industrie eine Sackgasse bedeuten. Doch nach einem Jahr bei Nutting Associates zieht Bushnell ganz andere Schlüsse. Er glaubt, dass es am mangelnden Verkaufsgeschick von Bill Nutting gelegen hat und es dafür nur einen Ausweg gibt. Bushnell muss sich selbstständig machen. In der nächsten Folge: Ein Game aus einem militärischen Forschungslabor, Bushnells neuer Wettbewerber und Atari strebt an die Spitze. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Das war Innovationen und ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war Steven Johnson. Für mehr Informationen über seine Bücher zu Wissenschaft und Innovation besuchen Sie seine Website www.stevenberlinjohnson.com. Beteiligt am Sounddesign dieser Serie sind Landon Lopinski und Spoke Media. Diese Folge wurde von Tristan Donovan geschrieben und von Lisa Vale herausgegeben. Innovationen wird von Nathalie Chicha produziert. Die Produktionsleiterinnen und Produktionsleiter im Namen von Wondery sind Jenny Laura Backman, Marshall Louis und Hernan Lopez.